Der Führerschein ist für die meisten Menschen in Industriestaaten das offizielle Dokument zum Erwachsenenwerden. Das eigene Auto gehört für viele noch zur Lebensnotwendigkeit. Das wird sich zwar ändern durch steigende Spritpreise und sinkende Ölförderung, aber wir sind noch nicht so weit. Für Menschen mit einer Behinderung ist das Auto das Instrument zur Freiheit schlechthin, für viele Menschen zumindest. Dabei gibt es aber Hindernisse zu überwinden. Darüber werden wir heute reden. Ich begrüße Sie bei einem Freak-Radio im Kulturcafé zum Thema Autofahren mit Behinderung. Am Mikrofon ist Margarete Endl. Als Gäste darf ich begrüßen Frau Cornelia Götzinger.
Grüß Gott.
Sie ist momentan im Magistrat der Gemeinde Wien, MA25, tätig und zwar als Sachbearbeiterin für barrierefreies Bauen. Josef Heinz.
Guten Abend.
Er ist Journalist, unter anderem bei Freak Radio. Daniel Kirste, Hofrat. Moment, einmal Entschuldigung, Hofrat, Diplom-Ingenieur Daniel Kirste.
Grüß Gott.
Er war bei der Gemeinde Wien beschäftigt, ist seit 13 Jahren in Pension, aber ist noch immer aktiv. Sowie Josef Privotznik von der Firma, von der Autowerkstatt Reh. Herr Kirste, Sie wurden mir geschildert von vielen Menschen mit einer Behinderung als eine Art Lichtgestalt, als jemand, der viele Hindernisse aus dem Weg geräumt hat. Erzählen Sie, was Sie genau gemacht haben und wie lange?
Ja, das ist richtig. Seit 48 Jahren bin ich technischer Sachverständiger, dem es obliegt, gutachtlich festzuhalten, was ein Auto an Ausgleichseinrichtungen haben muss, damit ein Körperbehinderter damit fahren kann. Also der Querschnittsgelähmte macht alles mit den Händen und umgekehrt jemand, der mit den oberen Extremitäten speziell kein Lenkrad betätigen kann, der macht alles mit den Füßen.
Welche Funktion haben Sie in der Behörde gehabt?
Ich mache, bin das Gegenstück zum medizinischen Sachverständigen. Ich mache mit den Körperbehinderten eine Beobachtungsfahrt, wenn es notwendig ist, eine zweite oder dritte noch. Und bis ich ruhigen Gewissens ein positives Gutachten machen kann, was das Auto dieses Körperbehinderten an Ausgleichseinrichtungen haben muss.
Und Sie haben mir erzählt, dass es sehr spezialisierte Werkstätten gibt. Könnten Sie mir schildern, wer die sind?
Ja, in Wien die Firma Reh. Und es gibt natürlich in Graz eine Firma und in Linz eine Firma. Und natürlich in Deutschland sind größere Firmen. Da nenne ich die Firma Zawadzki und die Firma Barwan.
Frau Götzinger, Sie fahren mit dem Auto. Seit wann fahren Sie mit dem Auto?
Leidenschaftlich gern seit 30 Jahren und für mich bedeutet das wirklich die große Freiheit und ich bin froh, dass ich den Führerschein geschafft habe, Gott sei Dank, durch ein Gutachten von Herrn Diplom-Ingenieur Kirste. Normal wäre es, glaube ich, wäre es mir verboten worden, aber ich liebe es, Auto zu fahren. Brauche einige technische Hilfsmittel wie ein Handgas und eine verstärkte Bremse und bin wirklich glücklich, dass ich das machen kann. Das hat mir unter anderem die Firma Reh ermöglicht, dieses Handgasgetriebe.
Sie sagen, ohne Herrn Kirste wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen?
Ja, weil die meisten Leute kein Vorstellungsvermögen haben, was wir leisten können oder wo wir was können. Ja? Und wenn man mich sieht, dass ich meine Beine nicht bewegen und benutzen kann fürs Autofahren, sagt dann jeder, das kann er sich anders nicht vorstellen, als nur mit den Beinen Gas und Bremsen zu geben. Und ich mache halt alles mit den Händen und es klappt super.
Herr Kirste, aus Ihrer Erfahrung in Österreich, wo Sie, also wenn in Wien und in Ostösterreich sind Sie sozusagen die rettende Person, aber was passiert in anderen Bundesländern, was kann passieren?
Das weiß ich nicht. Da ist bisher noch nichts an mich herangetragen worden.
Aber Sie haben erzählt, dass normalerweise Amtsärzte, Amtsärztinnen negative Gutachten erstellen.
Ja, oder gar keine, weil sie sich überfordert sehen, insbesondere mit schweren Behinderungen und holen dann vom Kuratorium für Verkehrssicherheit ein Gutachten ein. Und dort habe ich immer nur sehr negative Gutachten gesehen, weil dort dürften Menschen sitzen, die behindertenfeindlich eingestellt sind. Zum Beispiel die weiteste Körperbehinderte, die bisher an mich herangetreten ist, ist die kleinste österreichische Autofahrerin. Die Dame ist nur 98 cm klein und war damals 14 Kilo leicht. Vielleicht ist sie jetzt schon 14,5 Kilo. Und in ihrer Bezirkshauptmannschaft Tamsweg haben sie es nur ausgelacht, wie sie sich zum Führerschein anmelden wollte, und haben mir gesagt, so ein kleines Auto, was du brauchst, gibt es ja noch gar nicht, ne? Aber sie ist auch über Umwege, über die Firma Zawadzki zu mir gekommen und hat problemlos einen Führerschein bekommen. Sie braucht ja nicht viel Ausfesseinrichtungen, sie braucht ja nur ein ganz kleines Lenkrad mit einer irrsinnig starken Unterstützung, weil sie natürlich auch wenig Kraft hat in den Händen, und Gas, also ein automatisches Getriebe und ein zweites Gas- und Bremspedal, das ist direkt auf der Unterkante vom Armaturenbrett angebracht, weil sie natürlich irrsinnig hoch sitzt.
Herr Privatznik, mit welchen Bedürfnissen kommen Menschen zu Ihnen? Welche Umbauten sind erforderlich?
Da kommen alle möglichen Fälle in Frage. Fangt an bei Oberschenkelamputation oder Beinamputation oder Oberarmamputation, je nach Unfall oder Schlaganfall. Und dann kommt es immer darauf an, was derjenige braucht. Er braucht ein Linksgas, er braucht eine Handbedienung, er braucht einen Blickerumbau auf die rechte Seite, einen Drehknopf, immer ganz je nach Wunsch des Kunden, bauen wir das Auto dann um.
Wo sind, glauben Sie, die Grenzen? Was ist irgendwann doch nicht möglich?
Da gibt es nicht wirklich Grenzen. Die Technik ist halt schon so weit, dass man schon so viel machen kann. Da gibt es keine wirklichen Grenzen. Also da müsste einer ohne Hände und ohne Füße auf die Welt kommen, dann vielleicht.
Aber sonst... selbst solchen haben Sie geholfen, oder, ja, Herr Kirste?
Ja. Der Herr arbeitet sogar als Arzt im AKH, natürlich nicht als Chirurg, das wäre unmöglich, aber als klinischer Psychologe. Und der Herr hat von Geburt an weder Hände noch Füße und fährt tadellos mit einem Auto.
Herr Heinz,
ja.
Welche Probleme, seit wann fahren Sie mit dem Auto?
Seit 31 Jahren habe ich gekämpft, dass ich den Führerschein mache, und zwar mit meinen Eltern, weil die immer gesagt haben, wo willst du einmal allein hinfahren? Und genau das allein zu machen, selbstständig zu machen, war mir wichtig. Bin dann zum Amtsarzt gegangen, habe anstandslos das bekommen, und zwar mit einer Automatik, sonst nichts. Also ich habe nur die Automatik und mit der kann ich fahren.
Okay, also der Amtsarzt war wo?
Der Amtsarzt war damals in Tulln, in der Bezirksstadt Tulln.
Also Sie haben keine Probleme gehabt da?
Absolut nicht. Ich musste nur mit meinem eigenen Auto dann kommen, weil die Fahrschule in Tulln keine Automatikauto gehabt hat. Habe ich vorher das Auto mal kaufen müssen. Bin mit dem praktisch in der Fahrschule, habe ich damit gelernt. Und es hat funktioniert. Es hat meinen Führerschein anstandslos bestanden.
Welche Hindernisse außer den technischen Umbauten oder zuerst einmal überhaupt einen Führerschein zu bekommen, gibt es denn im täglichen Leben als Autofahrer mit einer Behinderung?
Naja, da können wir die Behindertenparkplätze mal ansprechen. Da sehe ich oft sehr deutlich, dass Gesunde draufstehen, also nicht behinderte Menschen. Und da hätte ich den Appell an die nicht behinderten Menschen gerichtet, darauf zu achten, dass sie sich nicht auf behinderten Parkplätzen abstehen, weil wir dann ein Problem haben mit dem Aussteigen auf schmäleren Parkplätzen. Weil die normalen Parkplätze sind schmäler, und da haben wir zum Beispiel ein bisschen ein Problem im Aussteigen, weil ich viel Platz brauche zum Aussteigen, zum Aus- und Einsteigen. Also hätte ich den Appell an die nicht behinderten Autofahrer, sich wirklich nicht an behinderte Plätze zu stellen.
Frau Götzinger, sehen Sie nicht technische Probleme?
Nicht technische Probleme, ich sehe momentan sehr viele technische Probleme, weil die Autowirtschaft momentan nicht für rollstuhlfahrende Autofahrer die Autos produziert. Wir sind momentan dabei, dass wir sehr viele Zusatzeinrichtungen brauchen, wie automatische Schiebetüren und Hebelifter. Und es macht mir seit 10 Jahren schon Probleme, dass ich zu einem neuen Auto komme. Zusätzlich muss man noch, wenn man auf Förderungen angewiesen ist, noch ein Preislimit einhalten, was das Ganze noch um einiges schwieriger macht. Ich kann nur so ein Beispiel sagen, so ein anschauliches. Früher war der VW Golf kein Problem, dass ich mit einem dreitürigen VW Golf meinen Rollstuhl einladen konnte. Jetzt ist er so konzipiert, der neue, dass die Rollstühle, obwohl sie zusammenklappt, klappbar sind, so schmal, der Einstieg so schmal ist, dass der Rollstuhl nicht mehr reingeht. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als einen Fünftürer zu kaufen. Da kann ich aber erst recht keinen Rollstuhl rein stellen, sondern muss ich mir dann eine Schiebetür einbauen lassen, damit ich das Auto benutzen kann. Und das ärgert mich zurzeit sehr, weil ich wirklich schon lang am Suchen bin und es ist unmöglich, zurzeit ein neues Auto zu beschaffen für meine Bedürfnisse jetzt.
Sie suchen seit 10 Jahren?
Ja.
Und jedes Jahr kommen X Modelle auf den Markt?
Und nichts für Rollstuhlfahrer. Noch dazu ist das Preislimit auch noch hinderlich. Aber was mich am meisten ärgert, wieso muss ich mir jetzt eine Schiebetür nehmen? Ja. Die noch, weiß nicht, wie viel sie jetzt kostet, habe ich leider keine Ahnung. Da weiß die Firma reden besser.
Herum.
Zusätzlich, ja. Was früher eigentlich bei einem VW Golf, bei einem Astra, bei einem Mazda 323 kein Problem gegeben hat, den Rollstuhl einzuladen.
Aber ich glaube, es gibt Autos, wo man die Tür verschiebt, also nur zurückschiebt und da kann man es gerne einbauen.
Eben, das sind dann wieder die teureren, ja. Nee. Entweder die, was man bei der Firma Reh einbauen lassen kann, oder die es jetzt schon in Hamburg
gibt. Also ich will jetzt keine Werbung machen, es gibt Autos, wo man die grundsätzlich zurückschiebt, die gehen gar nicht anders aus.
Es gibt schon Autos mit Schiebetüren, genau. Und meistens nicht in Automatik gehalten, das ist oft das Problem.
Das kommt das nächste Problem.
Es gibt zum Beispiel in Berlingo, aber dann gibt es mit keinem Automatikgetriebe.
Ja. Nein, ich weiß, es gibt ja wieder eine Werbewochen jetzt. Ja. Aber es gibt Autos, die man grundsätzlich nur zurückschiebt, die Tür.
Die
man
richtig, die kosten dann ab 22.000 aufwärts, das Limit ist 20.000.
Ja, genau, das stimmt.
Und die Frau Götzinger sagt, die Autos werden immer globiger, immer größer, immer breiter und die Einstiege immer breiter, also der Schweller. Ja. Und dadurch kommen die Rollstuhlfahrer fast nicht ins Auto rein, ohne wieder eine Zusatzhilfe.
Ja. Und die Parkplätze werden immer weniger und die Autos größer.
Das war dazu.
Haben Sie sich da an die Autohersteller gewandt?
Ich kann mich nicht an die Autohersteller wenden, weil ich sozusagen keine Lobby bin und keine habe. Ich würde mir von den Behindertenbeauftragten des ÖMTC und vom ABI zum Beispiel wünschen, dass sie Lobby für uns machen, weil die haben besseren Zugang zu Mercedes, Opel, VW oder sonst wie. Ich als kleiner Bürger, ich komme nicht einmal zum VW-Designer hin, dass ich sagen kann, bitte nehmt bitte auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrer Rücksicht.
Das heißt, das ist auch Ihre Beobachtung, dass die Autos...
Ja, richtig. Die Autos werden immer größer, aber der Platz innen wird immer kleiner, weil immer mehr Verkleidungen und Verschalungen sind, optisch aufgetunte Autos, sage ich mal. Aber der Platz für einen Rollstuhlfahrer wird immer geringer. Weil früher ein 1er Golf, 2er Golf war hinter dem Sitz genug Platz, dass man einen normalen Faltrollstuhl reinbringt. Das ist beim heutigen Golf fast nicht mehr möglich.
Geht sich um so viel nicht aus.
Es sind Mittelarmlehnen und Mitteltunnel und da ist kein Platz.
Könnten Sie das lautsam beziffern?
Also ich schätze, wie viel wird das ungefähr sein? 10 bis 15 Zentimeter, wo sich nicht ausgeht, dass der Rollstuhl reingeht mehr. Ich habe jetzt vor 3 Monaten so ein Beispiel. Ein Autohändler hat mir die Möglichkeit gegeben, das auszuprobieren. Das hat nicht funktioniert.
Okay, wir machen eine kleine Musikpause. Kirste, Sie haben einen besonders spektakulären Fall mir erzählt. Könnten Sie schildern, wie einem jungen Mann, dem Sie den Führerschein ermöglicht haben, ihm dieser Führerschein beinahe wieder aberkannt worden wäre?
Ja, der junge Mann ist ein hochgradiger Spastiker und wollte den Führerschein machen. Ist in seine Bezirkshauptmannschaft gegangen Und die Amtsärztin dort war total überfordert, ihn zu begutachten. Und hat ein Zusatzgutachten vom Kuratorium, vom örtlichen Kuratorium für Verkehrssicherheit verlangt. Da kam ein vernichtendes Gutachten über den Spastiker. Er macht aber trotz seiner schweren Körperbehinderung die Buchhaltung von seinen Eltern. Die haben die größte Baumeisterei nördlich der Donau. Und ist auf die Firma Zawadzki gestoßen. Ist zum Zawadzki, ist also in Kontakt getreten. Zum Zawadzki hat sich hinausbringen lassen. Der Herr Zawadzki hat gesagt, ja, ich könnte für Sie ein Auto adaptieren. Das hat er auch in Auftrag gegeben. Und hat gesagt, ja, aber was mache ich, bin nicht zum Führerschein zugelassen. Hat der Zawadzki gesagt, der mich natürlich kennt. Ja, rufen Sie den Hofrat Kirste an, der weiß vielleicht einen Weg. Der hat mich angerufen und ich habe ihm gesagt, ja, könnten Sie vorübergehend in Wien einen Wohnsitz begründen. Damit kommen Sie in Maigossen, aber im positiven Sinn. Das ist geschehen und er hat also auf Anhieb den Führerschein bekommen. Freudestrahlend ist er zurück in seine Bezirkshauptmannschaft, ist eigentlich Tag und Nacht gefahren natürlich, die wiedergewonnene Freiheit. Und die Bezirkshauptmannschaft hat von ihm aber das vernichtende Gutachten gehabt, ließ ihn perlustrieren und die Polizisten waren ganz überrascht, dass er einen Wiener Führerschein hat. Daraufhin hat seine Bezirkshauptmannschaft von der Wiener Führerscheinbehörde den Akt angefordert. Die haben sich daraus nicht herausgesehen in dem Akt, weil der natürlich entsprechende Dicke ist und haben ihn vorgeladen, er soll seinen Führerschein abgeben. Das hat er nicht gemacht. Dann ist das in die Berufung gegangen. Das Amt seiner Landesregierung hat natürlich die Entscheidung der Erstbehörde bestätigt. Und mein Sohn ist rein zufällig Rechtsanwalt und ist mit Körperbehinderten groß geworden, hat seinen Führerschein beim Verwaltungsgerichtshof gerettet und der Betreffende fährt heute noch unfallfrei, sage ich dazu.
Wie viel kostet eigentlich so ein Umbau? Ja, das sagt die Firma Reh.
Ganz drauf an, von der kleinsten Sache, das ist einmal ein Blinkerdrehknopf, der kostet, glaube ich, 98 Euro, aufwärts bis 10, 15, 20.000 Euro, je nach Bedarf des Kunden. Ich würde jetzt einmal sagen, ein Rollstuhlfahrer muss rechnen mit ca. 3.500, 4.000, 5.000 Euro, dass er mal fahren kann mit den Händen.
Und wer kommt finanziell für den Umbau auf?
Ja, das kommt ganz darauf an. Manche kriegen eine Förderung, manche nicht. Das kommt immer darauf an, hat einen Unfall gehabt oder ist er selbst verschuldet. Mit denen habe ich leider nicht so viel zu tun. Das macht die Behörde, also die schreibt das vor.
Frau Götzinger, was ist da Ihre Erfahrung?
An und für sich, wenn man berufstätig ist, gibt es Förderungen und baut halt dann das Bundessozialamt, Pensionsversicherung und einige andere Stellen dazu, Landesregierungen. Einen Großteil muss man selbst zahlen. Bei den Förderungen ist es jetzt so, dass bis vor einiger Zeit relativ großzügig mit den Zusatzsachen, die man brauchte, verfahren wurde. Und in der Zwischenzeit gibt es auch da ein Preislimit. Ich habe von meiner Freundin gehört, dass sie Umbauten in Höhe von 13.000 Euro gehabt hat und es wurden ja nur maximal 10.000 Euro gefördert. Jetzt muss sie die 3.000 Euro selbst zahlen. Also es wird leider zurückgefahren. Obwohl die Ansprüche eigentlich mehr werden, aber die Ansprüche liegen nicht auf unserer Hand, wie wir vorher schon gesagt haben, sondern weil die Autoindustrie nicht adäquat baut.
Und Menschen, die nicht berufstätig sind?
Die müssen sie selbst zahlen. Ja. Außer die Nova haben sie bis voriges Jahr zurückbekommen, aber die ist jetzt auch hinfällig. Die müssen sie jetzt auch in voller Länge zahlen.
Was ist mit der Nova?
Die ist bis voriges Jahr bezahlt worden. Und ist jetzt, aber jetzt ist sie im vollen, also sie mussten wir nicht zahlen, davon waren wir befreit, ja. Aber jetzt müssen wir sie zahlen, so geht's, so herum geht's.
Welche anderen Formen der Mobilität, jetzt richte ich mich an Sie beide, fahren Sie U-Bahn? Ist das für Sie eine Alternative in Wien?
Ja, U-Bahn fahren geht in der Zwischenzeit für mich, jetzt, ich habe es gelernt, ja. Aber die Stufe und der Spalt sind noch immer eine große Herausforderung, die viele nicht überwinden können. Das Bahnfahren ist in der Zwischenzeit sehr praktikabel geworden, wenn man weiß, wie der Usus bei der Bahn ist, dass man da vorher reservieren muss und so weiter und so fort. Am einfachsten und flexibelsten ist das Flugzeugfliegen. Das geht am einfachsten weltweit. Das ist der gleiche Standard.
Ja, wie gesagt, U-Bahn geht schon. Ich habe, wie gesagt, wie ich die Ausbildung gemacht habe in Wien, bin ich immer mit der U-Bahn gefahren. Aber es ist natürlich schon ein bisschen mühsamer. Mit Auto ist es dann einfacher, weil man direkt vom Haus ist, nicht so weit gehen muss. Aber es ist auch die Bewegung mal ganz gut, dass der Körper mal in Schwung bleibt. Aber wie gesagt, das Auto ist natürlich wichtig. Und das mit der Nova, Sie haben es angesprochen, da hätte ich auch einen Appell an unsere Politiker, dass sie das einmal, diese Novelle überdenken. Weil der behinderte Autofahrer das Auto ja wirklich braucht. Das ist ja kein Luxus. Früher hat es geheißen Luxussteuer, das haben wir schon abgeschafft. Weil das war nicht konform mit dem Gesetz. Jetzt heißt es Nova. Allerdings nur bei den Autos, muss man dazu sagen. Also wenn es ein gebrauchtes ist, fällt die Nova ja weg. Aber da hätte ich wirklich den Aufruf an die Politiker, sich das zu überlegen. Weil ein behinderter Autofahrer braucht das Auto so notwendig wie ein bisschen Brot. Und da wäre es doch möglich, dass man das vielleicht wieder mal rückgängig macht. Das wäre mein Wunsch.
Welche Forderungen hätten Sie denn noch an Mobilität? Wo sollte sich etwas bessern?
Also die Förderungen sind zwar wirklich gut, die es in Österreich gibt zum Thema Autoankauf, ja, nur die Preislimits sind nicht der Realität entsprechend. Also bis voriges Jahr war maximal 20.000 Euro durfte ein Auto kosten, damit man zu einer Förderung gekommen ist. Wenn man sich die Autos anschaut, die für uns passen, sind es ab 22.000 aufwärts. Ja. Also das ist zum Beispiel wieso ist das Preislimit so niedrig angesetzt, damit wir zu Förderungen kommen. Das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, bitte, liebe Leute, schaut euch die Realität der Autopreise an und dann setzt das Limit an.
Sie dürfen kein Auto um 30.000 Euro kaufen?
Nein, sonst kriege ich die Förderungen nicht. Und ich muss aber berufstätig auch sein. Außer ich kaufe mir alles selbst, ja. Aber wie man schon hört, allein die Umbauten sind jenseits von Gut und Böse. Wenn man da ohne Förderungen überleben will, muss man schon ein kleiner Millionär sein.
Also Sie könnten sich zum Beispiel kein Elektroauto kaufen?
Nein, Elektroauto sowieso nicht. Das ist nicht unbedingt meine Art des Fortkommens. Sie meinen einen Eischam oder wie immer der heißt? Oder wie?
Ein Hybridauto,
ja, was ja. Auch immer. Also nicht die Hybridautos, nein. Das ist vom Preislimit nicht möglich. Weil wenn wir das Preislimit nicht einhalten, fallen wir wirklich um eine relativ hohe Fördersumme um. Und das ist aber dann, es ist eh schon so ein Spiel. Einerseits mit Automatik gibt es die Autos nicht so, wie man sie braucht. Dann braucht man die Schiebetür und so Sachen. Also das kommt alles noch dazu.
Als Autoexperte, was erwarten Sie denn in der Zukunft? Wie wird sich das Auto hinentwickeln?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, es wäre ideal, wenn zum Beispiel am Markt eine Liste aufgestellt würde, welche Autos für einen Rollstuhlfahrer oder für einen Behinderten überhaupt geeignet wäre. Dann würde man sich viel leichter tun, den Kunden das Auto zu vermitteln. Das ist oft das Problem, die Kunden kaufen sich ein Auto, ich sage jetzt einmal XY, ist egal, und dann kommt er zu mir und sagt, ich soll es ihm umbauen. Und dann komme ich und sage, tut mir leid, das geht nicht. Weil so viel Elektronik und so viel Zubehör in den Autos schon drin ist, dass es technisch fast oder überhaupt nicht mehr möglich ist, das Auto umzubauen. Und dann fangen die ganzen Probleme an.
Das heißt, die zunehmende Elektronik erleichtert das nicht?
Erleichtert es nicht, es verkompliziert alles. Es ist zu viel schon in den Autos drinnen und dann kommt noch Elektronik dazu. Wenn Sie sich vorstellen, ich baue einen Telekommander ein, das ist eine Bedienung, wo einer mit einer Hand fahren kann und alle Licht, Hupe, Blinker, Wischer, alles mit einer Hand betätigen kann. Das geht mit Infrarot. Und das muss ins Autobordnetz eingebunden werden. Und dadurch, dass aber schon so viel oft drinnen ist, wird es immer schwieriger, das Ganze, weil das mit Bussystemen schon funktioniert. Weil das kann man mit normalen Kabeln gar nicht mehr anschließen, weil da hätte man einen Kabelbaum, der was 30 cm dick ist. Und das ist die Schwierigkeit. Es gibt für manche Autohersteller gibt es gewisse Sachen, die man einfach einbauen kann, weil es eben ein großer Markt ist, VW zum Beispiel. Aber wenn es jetzt ein Koreaner ist oder ein Japaner, dann wird es schwierig.
Also ich muss mich im Vorhinein schon bei der Firma Reh informieren, kann ich mir das Auto überhaupt kaufen? Genau. Und wenn er mir das okay gibt, dann kann ich es mir definitiv kaufen, sonst habe ich einen Fehlkauf gemacht.
Ich habe oft schon Kunden, die kaufen sich den neuesten Charan, den hat es gegeben, voriges Jahr ist er irgendwann rausgekommen und dann haben wir schon ein halbes Jahr vorher bestellt und dann ist das Auto zu mir gekommen und es hat noch keine Unterlagen für das Auto gegeben. Und dann muss ich tüfteln und schauen, ob ich das Auto, wie ich das umbauen kann, weil der kann das also nicht mehr zurückgeben, das Auto. Und das sind oft Schwierigkeiten.
Herr Kirster, sehen Sie, dass sich menschlich etwas ändert in den Behörden? Dass die Behörden mittlerweile Menschen mit Behinderungen mehr zutrauen?
Nein,
sagen Sie es, schütteln Sie nicht nur den
Kopf.
Nein,
die Feststellung habe ich noch nicht gemacht. Die Sachverständigen, schauen Sie, in Österreich gibt es an die 105 Führerscheinbehörden. Und die Sachverständigen dort sind ja viel zu selten mit schweren Fällen konfrontiert. In Wien war es leicht. In Wien gibt es eine einzige Führerscheinbehörde, das ist die Bundespolizeidirektion Wien, das Verkehrsamt. Und die Polizei hat keine Techniker, den Techniker hat immer meine Dienststelle gestellt. Und ich habe mich halt interessiert, also das hat sich eigentlich auf mich konzentriert, die ganze Begutachtung von Körperbehinderten in Wien.
Aber warum sind Sie 13 Jahre nach Ihrer Pensionierung noch immer im Dienst in dieser Angelegenheit?
Weil sich kein Nachfolger gefunden hat, der das so machen würde wie ich.
Das spricht eigentlich auch Bände.
Ja, ja.
Sie waren vor kurzem in Ungarn und in Tschechien. Was haben Sie da gemacht?
Bin ich jeweils mit 20 zum Teil sehr schwer Körperbehinderten gefahren. Wir waren angemeldet, also über Dolmetschen und Polizeikonvoi, damit der Konvoi nicht abreißt von 20 Autos. Und haben nach Brünn war der tschechische Sozialminister aus Prag angereist. Nach Gjör war die Sozialstadträtin angereist aus Budapest. Und haben staunend geschaut, mit welchen Körperbehinderungen man fahren kann. Aber diese postkommunistischen Länder, so muss ich sie leider bezeichnen, haben in der Beziehung die Wende verschlafen. Also die Schwerstkörperbehinderten, mir ist nicht bekannt geworden, dass jemand in Tschechien oder in Ungarn einen Führerschein bekommen hätte und fahren darf, der mit den oberen Extremitäten nichts machen kann.
Gibt es in anderen Ländern eher großzügige Bedingungen?
Ja, wenn man nach Westeuropa schaut, also als Beispiel zitiere ich immer Belgien, das ist ungefähr die Größe von Österreich, da gibt es eine halbstaatliche Organisation, die nennt sich CARA, ist eine Abkürzung, und dort wird alles in einer Hand gemacht. Also wenn ein körperbehinderter Belgier mobil sein will, wendet er sich an CARA. Dort wird alles in einer Hand gemacht. Zuerst einmal eine Sitzprobe. Kann der Behinderte überhaupt auf einem normalen Autofahrerplatz sitzen? Oder kann er womöglich nur in seinem Elektrorollstuhl zwangsläufig eine Großraumlimousine chauffieren? Wenn er umsteigen kann von seinem Rollstuhl auf einen normalen Autofahrersitz, wie wird er dann seinen Rollstuhl befördern können? Also all diese Fragen werden zentral in einer Hand gemacht. Auch die Förderung der Zusatzeinrichtungen, die Ausbildung zum Führerschein, die Ablegung der Fahrprüfung, also wirklich alles in einer Hand. Das wären meiner Ansicht nach ideale Verhältnisse.
Und Sie, glaube ich, versuchen das auch in Österreich zu installieren, oder?
Ununterbrochen versuche ich das seit vielen Jahren.
Seit vielen Jahren versuchen
vielen
Sie das schon?
Oh, ja. Ich habe CARA in Brüssel, ich weiß nicht, also nicht gleich nachdem ich zur MA46 gekommen bin, kennengelernt, aber sicher schon vor 30 Jahren, sage ich jetzt, eine Hausnummer.
Und nach 30 Jahren tut sich noch immer nichts in Österreich?
Nein. Es wäre schon viel gewonnen, wie ich es in Wien eingeführt habe, wie ich noch aktiver Beamter war, habe ich immer zuerst die fahrtechnische Untersuchung gemacht, manchmal zweimal eine Fahrprobe oder ein drittes Mal, bis festgelegen ist, was der Körperbehinderte für Ausgleichseinrichtungen braucht. Gott sei Dank haben wir in Wien eine Fahrschule, die schon mittlerweile in dritter Generation spezialisiert auf die Ausbildung von Körperbehinderten, und die haben ein Fahrschulfahrzeug, wo man sogar hinten sitzen kann und mit dem Auto fahren ohne Kabelverbindung. Also da kann man alles ausgleichen.
Und wer ist da gefordert?
Ja, das Verkehrsministerium schlechthin.
Was sind Ihre Forderungen, Frau Götzinger?
Ja, dass wir Lobbyisten haben, die sich mit der Autoindustrie zusammensetzen, um unsere Bedürfnisse besser zu kommunizieren.
Was sind Ihre Forderungen?
Vielleicht an die Autoindustrie, dass die Autos vielleicht so bauen, dass es auch dann für Behindertengerecht ist, oder?
Das wäre sozusagen eine gemeinsame Forderung, dass Sie mit Lobbyisten die Autohersteller bearbeiten.
Ja. Oder die Lobbyisten im positiven Sinne, die man sie immer hört in der Zeitung.
Und was sind Ihre Vorstellungen, was sich ändern
sollte? Bin ich der gleichen Meinung. Ich würde sagen, dass man günstige Autos, zumindest einen gewissen Teil günstige Autos mit Automatik am Markt bringt, die was eben für einen Rollstuhlfahrer interessant sind.
Okay, das war Freak Radio aus dem Kulturcafé. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und beim Techniker Herrn Gerald Polly. Freak.
preached.